Die meisten von uns, liebe Gemeinde, sind fleißige E-Mail-Schreiber. Und über diesen Kommunikationsweg bekommen wir dann in der Regel auch allerhand unerbetene Werbung. Diese Woche ich unter anderem von einer Firma für Management und Planung. Und da fiel mir dann folgende Meldung besonders auf, da ich ja wusste, ich habe am Sonntag über Heiligung zu predigen. Da stand in der Betreffzeile, warum Mittelmäßigkeit ein Unternehmen tötet. Und dann hieß es in dem Text: Keiner von uns gibt sich heute noch gern mit mittelmäßigen Produkten und Dienstleistungen zufrieden. Keiner von uns hält Ausschau nach einem durchschnittlichen Restaurant oder einem mittelmäßigen Film, wenn wir ausgehen. Nein, wir wollen für unser Geld das Allerbeste, was wir kriegen können. Wissen Sie, was mich erstaunt dabei? Viele Organisationen sind bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter keineswegs so wählerisch. Mancher Chef plant seinen Sommerurlaub sorgfältiger als die Einstellung einer Assistentin. Dabei ist der Krieg um die Talente längst entbrannt. Es wird immer schwieriger, Spitzenkräfte für sich zu gewinnen. Es herrscht eine große Not, hervorragende Mitarbeiter zu finden und sie dann ans eigene Unternehmen zu binden. Und dann folgt eine Unterscheidung zwischen A-, B- und C-Mitarbeitern. Und dann heißt es, der A-Mitarbeiter zieht den Karren, der B-Mitarbeiter geht nebenher, der C-Mitarbeiter setzt sich oben drauf und lässt sich ziehen. Ich habe es mal ausgerechnet, eine Fehlbesetzung kann Sie gut und gerne pro Jahr 50.000 Euro kosten, mindestens. Zitat Ende. Auch die Bibel ist gegen jede Form von Mittelmäßigkeit. Als der Jesus auf die Erde kam, da geschah das mit dem Ziel, dass Paulus in Titus 2 beschreibt. In Titus 2, da sagt Paulus in Vers 11, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und dann heißt es in Vers 14, Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist das Ziel, mit dem Jesus gekommen ist und uns erlöst hat. Er reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das voller Eifer gute Werke tut. Auch Paulus sagt also, es gibt keine Mittelmäßigkeit im Reich Gottes. Voller Einsatz für alle, aber, und das ist jetzt der große Unterschied zwischen der Managementfirma und Jesus. Die Bibel unterscheidet eben nicht zwischen A-, B- und C-Christen. Es gibt nur A-Christen. Und darum gibt Jesus uns allen die gleiche Ausstattung. Das heißt nicht, wohlgemerkt, Gleichmacherei. Auch in der Gemeinde Jesu gibt es unterschiedliche Aufgaben, gibt es verschiedene Begabungen auch. Wir können und sollen nicht alle das Gleiche und dasselbe machen, schon gar nicht. Das wäre ja auch langweilig. Dann könnten wir uns auch gar nicht untereinander ergänzen. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, aber wir sind unserem Herrn alle gleich viel wert. Im Dienst des Königs soll es nur A-Mitarbeiter geben. Und deswegen hat Paulus das in Epheser 4 auch so beschrieben. Einerseits sagt er, es gibt sehr unterschiedliche Ämter, also zur Zeit des Neuen Testaments, Vers 11, Epheser 4, einige als Apostel, einige als Propheten, das gibt's heute nicht mehr, aber dann die anderen Ämter gibt's heute noch, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Aber was ist das Ziel? Damit die Heiligen, und das heißt alle Gemeindeglieder, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Also wir alle. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also keine Gleichmacherei und trotzdem nur A-Mitarbeiter. Und darum will Jesus uns alle heiligen. Uns alle reinigen, uns alle verändern, uns alle immer mehr in sein Bild gestalten. Wenn Gottes Gnade in dein Leben eingreift, dann bleibt sie nicht bei der Errettung stehen, das ist ganz wichtig, sondern dann macht die Gnade gleich mit der Heiligung weiter. Und wie diese Heiligung geschieht, wie diese Heiligung greift, wie diese Heiligung zum Ziel kommt, auch in unserem Leben, das zeigt Paulus hier in Römer 6. Und wir studieren dieses Kapitel ja nun schon seit einigen Wochen. Sie können, wenn Sie einige Predigten nicht mitbekommen haben, diese nochmal nachhören unter www.beg-hannover.de. Da haben Sie dann den ganzen Zusammenhang. Letzten Sonntag hatten wir uns schon an diese Verse 11 bis 14 herangewagt. Und heute wollen wir diesen Abschnitt abschließen. Und wir hatten gesehen, Gott schenkt allen seinen Kindern für ihre Heiligung ein und dieselbe Ausgangsposition. Also alle, die an Jesus glauben, alle, die sich zu Jesus als ihrem Herrn und Retter bekehren, bekommen von Gott diese Ausgangsposition. Das war unser erster Punkt, die feststehende Ausgangsposition. Und diese Ausgangsposition für die Christen ist das neue Leben, das Jesus uns schenkt. Man kann auch ganz einfach sagen, beim Christen hat der Besitzer gewechselt. Ich habe nochmal in meinen alten Fahrzeugbrief reingeschaut. Und als ich den Wagen übernommen habe, da habe ich beide Seiten dieses Fahrzeugbriefes bekommen. In der alten Ausgabe, da steht der Name des Vorbesitzers, Andreas Buran aus Gütersloh. Und in der neuen Ausgabe steht der Name des jetzigen Besitzers, Wolfgang Nestvogel, aus Hannover. Der Besitzer hat gewechselt. Und so steht im Fahrzeugbrief deines Lebens, wenn du zu Jesus gehörst, jetzt nicht mehr der Teufel oder die Welt oder die Sünde, das war der alte Besitzer. Im Fahrzeugbrief steht jetzt Jesus Christus, Gott der allmächtige Vater. Das ist der Besitzer unseres Lebens. Unser Leben hat einen neuen Besitzer bekommen, der ist eingetragen in unserem Lebensbrief gewissermaßen. Und Paulus beschreibt die Folgen. Was heißt das? Und dazu muss er bei Jesus nochmal ansetzen. Er hat in Vers 10 gesagt, in Römer 6, Vers 10, ich erinnere das nochmal, das haben wir ausführlich behandelt, Christus starb der Sünde. Das heißt, er wurde total von der Sünde und ihrer Macht getrennt. Da wurde ein endgültiger Trennstrich gezogen zwischen Jesus und die Sünde. Er hat die Sünde entmachtet, und zwar auf zwei Weisen. Einmal, indem er die Schuld bezahlt hat für die Sünde am Kreuz, und zum anderen, indem er die Macht der Sünde gebrochen hat durch die Auferstehung. Und wir hatten gesehen, wenn Jesus die Macht der Sünde bricht, dann bricht er auch die Macht des Todes. Und dadurch ist Jesus, sagt Paulus, ein für alle Mal, das heißt endgültig getrennt vom Regime des Todes, von der Wucht der Sünde. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Er hatte sich freiwillig in diesen Machtbereich begeben, ans Kreuz. Er hat die Strafe an unserer Stelle getragen, obwohl er ohne Sünde war. Aber jetzt, sagt Paulus, ist er endgültig davon getrennt und er wird nie mehr etwas damit zu tun haben. Und für alle, die mit Jesus verbunden sind, für alle, die zu Jesus gehören, folgt daraus etwas Unerhörtes, etwas geradezu Sensationelles. Und das steht in Vers 11. Und damit setzen wir jetzt wieder ein. Und ich will uns den ganzen Text Römer 6, Vers 11 bis 14 lesen. Also auch ihr, schreibt Paulus, das heißt ihr Christen, haltet euch selbst dafür, man könnte auch übersetzen, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass dieses Wort wirklich mitten hinein in unser Leben spricht und dass wir verstehen, was das für die Wirklichkeit unseres Lebens bedeutet. Amen. Also, Paulus sagt, auch ihr, die ihr in Christus Jesus, unserem Herrn seid, ihr Christen, geht von der Tatsache aus, dass genauso wie Jesus der Sünde gestorben ist, wie Jesus dem Regime des Todes entkommen ist und wie Jesus jetzt für Gott lebt, das heißt nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit, so auch ihr der Sünde gestorben seid und jetzt für Gott nur noch lebt, das neue Leben hat begonnen. Das ist jetzt unsere Ausgangsposition für das neue Leben, das mit der Bekehrung beginnt, also wenn wir Christen werden. Wir haben nicht nur die Vergebung von Jesus, sondern wir leben schon jetzt in echter Gemeinschaft mit Jesus. Wir gehören zu ihm. Wir sind in sein Leben gewissermaßen hineingenommen, weil er das verfügt hat. Durch die Beziehung zu Jesus haben wir jetzt eine neue Stellung, einen neuen Status, eine neue Position. Das ist eine neue Wirklichkeit. Wir leben nicht mehr unter dem Regime des Todes, sondern nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit. Und damit, und das ist so schön, stehen wir jetzt auch hundertprozentig unter seinem Schutz. Ray Barnhouse hat ein gutes Beispiel gebracht aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, um das zu verdeutlichen. Revolution in Lateinamerika, Ein amerikanischer Bürger wird von einem Mob ergriffen, gepackt und zum Tode verurteilt. Er soll erschossen werden. Da stürmt in letzter Sekunde ein Offizier herbei, bahnt sich den Weg durch die Menge und wickelt um den Angeklagten herum eine amerikanische Flagge. Er hüllt ihn gewissermaßen in diese amerikanische Flagge ein. Und dann sagt er zu dem Mob, wenn ihr diesen Mann erschießt, dann greift ihr ganz Amerika an. Und dann werdet ihr den Zorn einer ganzen Nation auf euch ziehen. Dann greift ihr diesen Mann und zugleich das Land an, in dessen Flagge er gehüllt ist. Und da sollen die Revolutionäre ihr Opfer umgehend wieder freigelassen haben. Und sehen Sie, das hat Jesus gemacht. Bei der Bekehrung, als du dich bekehrt hast, da hat Jesus seine Flagge um dich herum gebunden. Da hat Jesus dich in die Flagge des Himmels eingewickelt. Seitdem sind wir, wie Paulus sagt, Bürger des Himmels. Und wer uns angreift, greift den Himmel an. Das ist unsere Ausgangsposition. Wir haben Anteil an Jesu Tod, an Jesu Auferstehung. Und diese neue Position, dieser neue Status, das ist die größte Veränderung, die jemals in deinem Leben stattgefunden hat. Eingewickelt, umhüllt, hineingepackt in die Flagge des Himmels. Das ist die Ausgangsposition für unsere Heiligung. Dafür sollen wir dankbar sein. Darüber sollen wir uns von Herzen freuen. Aber wir sollen uns jetzt nicht auf die faule Haut legen, denn auch im neuen Leben haben wir eine wichtige und zugegebenermaßen anstrengende Aufgabe. Und das ist das Zweite, was Paulus uns hier zeigt. Nach der feststehenden Ausgangsposition zweitens die bleibende Aufgabe. Und diese bleibende Aufgabe heißt ganz einfach, keine Kompromisse mit der alten Herrschaft. Paulus sagt, beschreibt diese bleibende Aufgabe in Vers 12. Da sagt er, so nun, also zwangsläufig folgend aus Vers 11, aus dieser Ausgangsposition, aus diesem Eingewickeltsein in die Fahne Jesu, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Das ist eigentlich ein Befehl, ein Imperativ. Lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. So kann man das übersetzen. Und mit der Sünde meint Paulus eben nicht, das haben wir letztes Mal gesehen, so einzelne Vergehen, sondern die Sünde als die Macht. Letztlich die Macht der Sünde, der Teufel, der dahinter steht. Wir hatten mit diesem zweiten Punkt letztes Mal schon begonnen und wir hatten gesehen, das ist eine echte Aufforderung. Paulus sagt, jetzt lebst du unter dem neuen Regime. Und nun lass doch dem alten Regime kein Mitspracherecht mehr darüber, wie du dein Leben gestaltest. Mach keine Kompromisse mit der alten Herrschaft. Die hat kein Anrecht mehr auf deine Dienste. Und ich will noch mal erinnern an dieses schöne Beispiel von Martin Lloyd-Jones, weil es das so klar gemacht hat. Er hatte das Verhältnis zwischen dem alten und dem neuen Leben verglichen. Also zwischen dem Regime des Todes und dem Regime der Herrlichkeit Gottes, unter dem wir jetzt stehen. Das hat er verglichen mit zwei Feldern in der Landwirtschaft. Sie erinnern sich wieder, wenn Sie letzten Sonntag dabei waren? Ein Feld gehört Gott, das andere dem Satan. Beide Felder sind voneinander getrennt durch eine Straße. Und vor der Errettung, da arbeiteten wir auf Satans Feld, da standen wir völlig unter seiner Macht, lebten in seinem Zuständigkeitsbereich. Und jetzt nach der Rettung leben und dienen wir auf Gottes Feld. Und während wir so auf dem neuen Feld arbeiten, werden wir von unserem alten Arbeitgeber immer noch mal wieder beschwatzt und umschmeichelt. Der will uns ja abwerben. Er will uns ja auf das alte Feld zurückholen. Er will uns unter das alte Regime zurückbringen. Aber letztlich ist der Teufel machtlos. Er kann zwar von Zeit zu Zeit unseren Blick ablenken, aber er kann uns nicht auf das alte Feld der Sünde und des Todes zurückholen. Er kann uns nicht wieder für das alte Regime in Anspruch nehmen. Das ist die Wahrheit von Vers 11. Das ist ein für alle Mal vorbei. Da ist jetzt Jesus vor. Denn wir sind jetzt, wie Vers 11 ja sagt, in Jesus Christus, unserem Herrn, eingewickelt in seine Flagge. Und darum ist es ganz logisch, wenn Paulus uns, die wir zu Jesus gehören, jetzt in Vers 12 auffordert, ganz deutlich auffordert, keine Kompromisse. Lass die Sünde nicht herrschen in deinem Leben. Lass dich nicht mehr von dem alten Regime beeinflussen. Lass dich nicht mehr von dem alten Denken gängeln in deinen Entscheidungen und Handlungen. Lebe als Teilhaber des neuen Feldes, bitte nicht so, als wärst du noch auf dem alten. Soweit waren wir letztes Mal gekommen. Und jetzt müssen wir sehen, Paulus trifft hier eine präzise Unterscheidung, die wir unbedingt verstehen müssen. Er sagt, Vers 12, so soll nun die Macht der Sünde nicht herrschen. Wo? In eurem sterblichen Leib. Und das ist jetzt ganz wichtig. Natürlich trifft Paulus diese Unterscheidung im Auftrag Gottes. Er offenbart uns das. Und er sagt, die Sünde gibt uns, nachdem wir Christen geworden sind, natürlich keine Ruhe. Die Sünde ist nicht uns gestorben. Das wäre schön, dann wäre sie nicht mehr da. Die Sünde attackiert uns umso kräftiger, nachdem wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Aber jetzt diese Unterscheidung. Paulus sagt, über eure Person selbst kann sie ja sowieso nicht mehr herrschen. Das ist ja Vers 11. An dich als Person, an dein Wesen, kommt der Teufel ja nicht mehr ran. Sondern er kommt woran? Nur noch an deinen sterblichen Leib. Das ist die wichtige Unterscheidung, die wir treffen müssen. Das ist der einzige Punkt, an dem das alte Regime noch einen Fuß in die Tür deines Lebens bekommen kann. Und das ist dein sterblicher Leib. Und ich habe versucht, Ihnen das mal an einer Skizze deutlich zu machen, die Sie dort auf Ihrem Gottesdienstzettel finden. Und wir wollen die auch ins Internet stellen, für alle, die das jetzt hören. Und ich danke nochmal denen, die mir dabei geholfen haben, diese Skizze dann auch wirklich umzusetzen auf den gedruckten Zettel. Da sehen Sie zwei Kreise. Der rechte Kreis ist der neue Mensch. Das Regime, der unter dem Regime der Herrlichkeit lebt, letztlich unter der Gnade, Vers 14. Und auf der linken Seite sehen Sie den alten Menschen. Das war das Regime des Todes, der Mensch unter dem Gesetz. Aber dann gibt es eine Schnittmenge zwischen dem alten und dem neuen Leben. Und in dieser Schnittmenge, da befindet sich das, was wir als Christen aus dem alten noch mit ins neue Leben nehmen. Also ich denke, das ist verstanden. Die Schnittmenge ist das, was wir als Christen aus dem Alten ins neue Leben mitnehmen. Was jetzt noch zu unserer Wirklichkeit gehört. Was erst im Himmel überwunden sein wird. Und ich habe das nochmal nachgeprüft an meinem Fahrzeugbrief. Auch unter dem neuen Besitzer hat das Auto dieselben technischen Werte. Das wird also mitgenommen in den neuen Besitz. Da stehen genau die gleichen technischen Angaben. Und so nehmen wir quasi bestimmte technische Angaben aus dem Alten ins neue Leben mit. Und wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, in dieser Schnittmenge gibt es nochmal zwei Abteilungen. Da gibt es links die Abteilung, die nenne ich Restbestände der Sünde im Christen. Das ist der Leib der Sünde, das war Vers 6. Oder die Begierden, das werden wir gleich sehen, Vers 12. An anderen Stellen nennt Paulus das auch Fleisch. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist sozusagen die linke Seite der Schnittmenge. Das sind Restbestände der Sünde im Christen. Auf der rechten Seite der Schnittmenge finden Sie Dinge, die nicht unbedingt sündig sind. Da könnten wir sagen, das ist die menschliche Konstitution, die menschlichen Möglichkeiten, die menschlichen Fähigkeiten. Und da hinein gehört der sterbliche Leib in Vers 12 und die Glieder von Vers 13. Es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 zum Beispiel über einen Christen, siehe, Neues ist geworden. In manchen Übersetzungen steht da in 2. Korinther 5, 17, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist aber eine falsche Übersetzung. Es ist nicht alles neu geworden, es ist Neues geworden. Aber wir schleppen diese Dinge aus der Schnittmenge mit ins neue Leben. Die Restbestände der Sünde im Christen und das, was wir menschliche Konstitutionen nennen, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Funktionen des Menschen. Und das ist ganz wichtig. In Vers 12 und in Vers 13 geht es um die rechte Seite der Schnittmenge. Das ist ganz entscheidend, dass wir das verstehen, sonst wird alles unklar. Das ist der sterbliche Leib, es sind die Glieder. So, und sterblicher Leib meint nicht nur den Körper, sondern meint die gesamte menschliche Konstitution. Also alle unsere menschlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Funktionen, unser Denken, unsere Vorstellungskraft, unsere Emotionen, unser Wille, unsere Körperfunktion, unsere Augen, unsere Sexualität, unsere musikalischen Begabung, unsere Sportlichkeit, alles, was wir so an menschlichen Funktionen mitbringen, das gehört alles zum sterblichen Leib. Und diese menschliche Konstitution nennt Paulus sterblich, weil es eben noch nicht so ist, wie es mal in Ewigkeit sein wird. Ja, es ist für sich genommen nicht sündig, aber brüchig, bisweilen schwach. Anfällig für Sünde, missbrauchbar. Das ist unser sterblicher Leib. Und man kann den sterblichen Leib durchaus mit einem Musikinstrument vergleichen, sagen wir mal mit einem Klavier, wie es hier vorne so schön steht. Das Klavier für sich genommen, wenn ich das so sagen darf, tut niemandem etwas zu leide. Das Klavier für sich genommen tut niemandem etwas zu leide. Es erfreut aber auch keinen, wenn es da nur so steht. Es steht eben da nur so und es ist auch vergänglich. Also wenn wir das noch ein paar hundert Jahre so stehen lassen, dann wird es auch irgendwann mal zerfallen sein. Man kann den sterblichen Leib mit einem Musikinstrument vergleichen. Es kommt darauf an, welcher Geist spielt auf diesem Klavier. Wer bedient sich dieses Instruments? Wer benutzt es? Und ich muss zugeben, dieses Bild habe ich nicht selbst erfunden, sondern die Wissenschaftler John Eccles, der Neurophysiologe, und Karl Popper, der Wissenschaftsphilosoph. Die haben 1977 zusammen ein Buch herausgegeben, Das Ich und sein Gehirn. Und das hat damals Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Da haben sie gesagt, das Gehirn denkt nicht selbst. Es ist nur gewissermaßen wie ein Klavier, auf dem ein Geist spielt. Popper hat gesagt, Zitat, ich glaube, dass das Ich irgendwie auf dem Gehirn spielt, wie ein Pianist auf dem Klavier. Und Paulus hat hier den gleichen Gedanken. Paulus sagt, sterblicher Leib. Da schließt das Gehirn mit ein, aber es umfasst eben noch mehr. Paulus sagt, unser sterblicher Leib ist wie dieses Instrument. Dein sterblicher Leib ist wie dieses Klavier. Ein Instrument, dein Denken, dein Wille, deine Fähigkeiten, deine Hände, deine Füße sind wie dieses Klavier ein Instrument. Und jetzt frag dich, wer bedient das? Wer bedient dein Klavier? Nun, die erste Antwort, die wir als Christen geben, ist, dass wir sagen, der Heilige Geist. Das stimmt auch, das wird Paulus in Römer 8 noch schreiben. Und weil der Heilige Geist sich unseres Denkens bedient, darum können wir überhaupt zu Jesus beten, die Bibel verstehen, Jesus dienen und so weiter. Aber Paulus macht deutlich, du, der Heilige Geist ist nicht der Einzige, der dein Klavier bedient und bespielt. Das Fleisch ist auch noch da. Die Begierden sind auch noch da. Also all das, was links in der Schnittmenge drin steht, das spielt auch auf deinem Klavier. Und damit du dich noch besser gegen den Missbrauch deines Klaviers schützen kannst, erklärt Paulus dir die Methode, mit der die Sünde gerne arbeitet. Er sagt, achte auf deinen sterblichen Leib. Er sagt, lass nicht die Sünde in ihm herrschen. Lass nicht die Sünde die Melodie deines Lebens bestimmen. Und hier zählt wirklich jedes Wort. Paulus sagt ganz gezielt, lass die Sünde nicht herrschen. Paulus ist realistisch, er sagt nicht, lass die Sünde völlig wirkungslos bleiben auf deinem Klavier, dann wären wir ja sündlos. Das ist noch nicht so hier, diesseits des Himmels. Er sagt nicht, lass nie ein Tönchen der Sünde auf deinem Klavier zu hören sein. Aber er sagt, lass die Sünde nicht herrschen in deinem sterblichen Leib. Und er erklärt uns, wie die Sünde herrschen will, über die Begierden des Leibes. Das sind nicht die Begierden, die aus dem Leib kommen, weil der Leib in sich sündig wäre, sondern das sind die Begierden, die sich des Leibes bedienen, die über den Leib wirken. Und jetzt schauen Sie bitte wieder auf die Skizze. Die Begierden, die gehören eben auf die linke Seite. Das sind die Restbestände der Sünde im Christen. Das sind die sündigen Neigungen, die noch manchmal in uns stecken als Christen. Die betreffen nicht nur das Körperliche, sondern auch unser Denken, auch unser Fühlen. Jemand hat gesagt, was sind Begierden? Die Sünde pervertiert unsere natürlichen Instinkte zu Begierden. Aus unseren natürlichen Instinkten macht die Sünde Begierden. Und Paulus kann diese Begierden auch Fleisch nennen. Und er beschreibt das an vielen Stellen, in Galater 5, in Kolosser 3, in Epheser 4. Paulus sagt, was ist Fleisch? Neid, Missgunst, Egoismus, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Galater 5, Vers 19 bis 21, aber auch Hader und Eifersucht und Zorn und Zank und Zwietracht und Neid und Saufen und Fressen. Das ist also Luther-Übersetzung. Und Missbrauch der Sexualität, Gier. Es fällt alles unter Begierden. Und diese sündigen Begierden, die lechzen danach, auf der Klaviatur unseres Leibes zu spielen. Die lechzen danach, unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln zu steuern, zu benutzen. Da Töne herauszubringen. Und was dabei herauskommt, ist praktische Sünde. Und Paulus sagt, es muss nicht so sein. Das wird immer wieder passieren, aber das muss nicht so sein. Du bist dem nicht willenlos ausgeliefert, du Mensch. Wehr dich dagegen. Lass die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde durch die Begierden des Leibes gehorcht. Macht es nicht mehr. Entzieht euch dem. Ihr habt Verantwortung. Natürlich könnt ihr sagen, es ist einfach so über mich gekommen. Und natürlich wirst du diese Begierden niemals hundertprozentig zum Schweigen bringen, solange du hier auf dieser Erde lebst. Du wirst erst im Himmel sündlos sein. Aber lass nicht zu, dass die Sünde mit Hilfe deiner Begierden den Ton deines Klavieres bestimmt. Das sagt er hier. Und dann wird der Apostel noch praktischer. Erst hat er die feststehende Ausgangsposition beschrieben, das neue Leben. Dann zweitens die bleibende Aufgabe, keine Kompromisse mit der alten Herrschaft. Und jetzt beschreibt er drittens die tägliche Ausführung. Das ist das Dritte, das ist Vers 13, die tägliche Ausführung. Und da schreibt er dann weiter: Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Paulus sagt hier, es geht nicht nur um den Leib, sondern es geht auch um die einzelnen Glieder. Das heißt, achte auf die Einzelheiten in deinem Leben. Achte auf die Einzelheiten. Es geht nicht nur um das große Ganze, es geht nicht nur um den sterblichen Leib, sondern es geht auch um dessen einzelne Glieder. Das ist ein bekanntes biblisches Bild. Der Leib besteht aus den einzelnen Gliedern. Und so wie der Leib hier, das hatten wir ja gesehen, nicht auf das Körperliche beschränkt ist. Wir hatten ja gesagt, der sterbliche Leib steht auch für unser Denken, Fühlen, alles, was unsere menschliche Konstitution ausmacht. Ganz wichtig, so betreffen auch die Glieder, nicht nur die einzelnen Teile des Körpers, sondern dein Denken, dein Entscheiden, dein Empfinden, deine Energie, die du einsetzt, deine Sprache, deine Fertigkeiten, deine Begabungen, das sind die Glieder. Also wir befinden uns, das sehen Sie, auf der rechten Seite der Schnittmenge. Sterbliche Leib, Glieder, menschliche Konstitution. Sie können immer diese Skizze hervornehmen und neben den Text legen, dann wissen Sie genau, was Paulus meint. Und jetzt sagt Paulus, in der täglichen Ausführung der Heiligung kommt es auf die Einzelheiten an. Achte auf deine Glieder, achte nicht nur auf den sterblichen Leib als Ganzen. Und dann macht er klar, sehr, sehr konkret, wir sollen in zwei Richtungen aktiv werden. Wir sollen bestimmte Dinge vermeiden und wir sollen bestimmte Dinge aktiv tun. Und erst beschreibt er die Dinge, die wir vermeiden sollen. Da sagt er in Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder hin der Sünde als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das ist die Negation, das ist die Verneinung. Hingeben ist ein ganz starkes Verb. Für Hingabe, ganze Hingabe zur Verfügung stellen. Paulus sagt, stell du nicht, du als Christ, deine Glieder der Sünde als Werkzeuge der Ungerechtigkeit zur Verfügung. Lass das. Widersetz dich dem. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel kennen, denn da erfahren wir, was Sünde ist und was nicht, was Gottes Wille ist und was nicht. Also mein Beispiel für ein einzelnes Glied. Nehmen wir mal eins, was sichtbar ist, die Zunge. Die Zunge ist ein kleines Glied, schreibt Jakobus 3, Vers 5. Da steht das gleiche griechische Wort wie hier, nämlich Melos, Glied. Die Zunge ist ein kleines Glied, richtet aber große Dinge an. Ein kleines Feuer. Und es kann einen ganzen Wald anzünden, deine und meine Zunge. Wann? Paulus sagt, wenn du deine Zunge dieses Glied der Sünde gibst. Dann wird deine Zunge ein Werkzeug der Ungerechtigkeit werden. Wie oft passiert uns das? Und das Wort, was da als Werkzeug übersetzt ist, das griechische Wort hoppla, heißt das kann man auch mit Waffe übersetzen. Dann wird dein Glied eine Waffe im Dienst des Teufels und der Sünde, eine Waffe im Dienst der Ungerechtigkeit. Deine Zunge, meine Zunge. Wenn du also dein Glied, in diesem Fall die Zunge, der Sünde zur Verfügung stellst, dann wird sie eine Waffe im Waffenarsenal des Teufels. Und dann wird diese Waffe in der Hand der Sünde dazu dienen, die Ziele und Projekte des Satans und der Sünde zu verwirklichen. Einzelnes Glied Zunge. Wir könnten auch sagen, einzelnes Glied unser Intellekt, unsere Fähigkeit zu argumentieren oder zu diskutieren. Paulus sagt, wenn du deine Klugheit, dieses Glied der Sünde hingibst, dann wird dein Verstand oder deine Argumentationsfähigkeit ein Werkzeug der Ungerechtigkeit. Ganz praktisch. Wie kann ich meinen Intellekt der Sünde zur Verfügung stellen? Zum Beispiel kann diese Sünde eine gottlose Ideologie sein. Dann ist mein Verstand im Dienst dieser gottlosen Ideologie und trägt dazu bei, sie auszubreiten. Etwa die Ideologie, dass Gott die Welt nicht erschaffen hat. Oder diese Sünde kann auch meine Bequemlichkeit sein. Dass ich lieber meine Ruhe haben will, als Jesus zu dienen. Wie kann ich meinen Verstand in den Dienst meiner Bequemlichkeit stellen? Ganz einfach. indem ich mir und anderen begründe, dass es doch eigentlich viel richtiger und vernünftiger ist, einen ruhigen Feiertag zu genießen, als in den Gottesdienst zu gehen. Da benutze ich meinen Verstand und stelle ihn dem Dienst der Sünde und mich der Sünde meiner Bequemlichkeit. Oder diese Sünde kann meine Geldgier sein. Und dann stelle ich das Glied, den Verstand, in den Dienst meiner Geldgier. Meine Gedanken kreisen ständig darum, wie ich reicher werden kann. Und ich werde ein Sklave meines Egoismus und meiner Selbstumkreisung. Und so werden meine Glieder zu Waffen im Dienst der Sünde. Und davor warnt uns Paulus. Er sagt, mach das nicht. Wovor warnt Paulus aber nicht, obwohl das von der Symmetrie her naheliegend wäre? Ist Ihnen das aufgefallen? Paulus sagt hier nicht, gebt euch nicht selbst der Sünde hin. Er sagt, gebt eure Glieder nicht der Sünde hin und gebt euch selbst Gott hin. Er sagt aber nicht, gebt euch nicht selbst der Sünde hin. Warum? Das ist die gute Nachricht, weil das gar nicht mehr geht. Weil ich selbst nicht in der Schnittmenge drin bin. Verstehen Sie, ich selbst bin der neue Mensch. Ich stehe unter dem Regime der Herrlichkeit. Das ist Vers 11. Ich selbst, wenn ich echt Christ bin, kann mich gar nicht mehr dem Teufel hingeben und der Sünde. Und deswegen erwähnt Paulus das hier auch gar nicht. Er sagt, gebt eure Glieder nicht der Sünde hin. Aber er sagt nicht, gebt euch nicht selbst der Sünde hin, weil das schon für den Christen nicht mehr geht. Das ist eine revolutionäre Entdeckung. Er sagt, ich bin das Eigentum Jesu. Meine Persönlichkeit, meine Existenz gehört Christus. Ich bin mit ihm gestorben und auferstanden. Ich bin in seine Fahne eingewickelt. Ich selbst bin nicht mehr in der Schnittmenge drin. Es ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Ich selbst bin als Christ nicht mehr in der Schnittmenge drin. Nur mein sterblicher Leib, nur meine Glieder. Aber damit habe ich noch genug zu tun. Das ist Römer 6. Und Paulus sagt, du bist verantwortlich für deine Glieder in dem, was du vermeidest, aber auch in dem, was du aktiv tust. Und damit kommen wir zum zweiten Teil von Vers 13, die Position. Was sollen wir tun? Wir haben eben gesehen, was wir vermeiden sollen. Jetzt sehen wir, was sollen wir tun? Da gibt Paulus zwei Dinge an. Er sagt einmal, gebt euch selbst Gott hin und gebt eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit Gott hin. Also ganz wichtig, und das, liebe Mitchristen, müssen wir sehen, Jesus will unser Leben gestalten. Der Triumph der Gnade will aus unserem Leben etwas machen, was Gott ehrt. Unser Leben soll farbig werden und inhaltsschwer und vorwärtsgerichtet. Manche stellen sich Heiligkeit vor als das Abarbeiten einer langen Verbotsliste. Das soll ich nicht, das soll ich nicht, das soll ich nicht und das soll ich nicht. Und dann bin ich geheiligt. Aber das ist die völlig falsche Blickrichtung. Das wäre viel zu wenig. Das gehört dazu, aber es ist nicht der Hauptakzent. Sondern Gott will aus deinem Leben etwas machen zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott will dich beteiligen an der Ausbreitung seiner Herrschaft. Gott will dein Leben zu dieser Bestimmung zurückführen, die es hatte, bevor es von der Sünde erfasst wurde. Er hat dich geschaffen, um ihn zu ehren, um ihm zu dienen, um ein Segen und eine Wohltat für deine Mitmenschen zu sein. Dazu hat er dich erschaffen und mich. Und dazu will er uns zurückführen. Und das gehört eben auch zur Heiligung. Nehmen wir nochmal das Bild vom Klavier. Gott reicht es nicht, dass unser Klavier keine falschen Töne mehr hervorbringt und niemand stört. Das reicht Gott nicht. Dass du einfach nichts Böses mehr tust. Dein Klavier soll auch nicht nur Fingerübungen, korrekte Tonleitern und endlose Etüden von Diabelli spielen und die anderen langweilen. Das reicht ihm auch nicht. Sondern im Gegenteil, dein Klavier soll die schönsten Rondos und Rhapsodien und Sonaten und Choräle und Klavierkonzerte spielen. Zur Ehre unseres Herrn und zur Freude und zum Segen unserer Mitmenschen. Darauf zielt Heiligung im Letzten. Dass wir uns selbst Gott geben. Dass wir unsere Glieder zur Verfügung stellen als Waffen im Dienst der Gerechtigkeit. Darum geht es doch. Nicht nur, dass wir etwas unterlassen. Das ist wichtig, dass wir bestimmte Dinge unterlassen. Deswegen ja auch Vers 13a. Aber das ist nicht das letzte Ziel. Das wäre viel zu wenig. Es geht darum, dass wir etwas tun sollen. Und zwei Dinge sagt Paulus, gebt euch selbst Gott hin. Da steht das gleiche Verb, aber es steht nochmal in einer intensivierten grammatikalischen Form, im Aorist. Das heißt, gib dich mit ganzer Hingabe Gott hin. Das wird zu Christen gesagt. Wann ist das erste Mal geschehen, dass wir uns Gott hingegeben haben? Bei unserer Bekehrung. Da haben wir gesagt, Jesus, dir gehört mein Leben. Du bist mein König. Ich unterwerfe mich deiner Führung und ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Da haben wir uns das erste Mal Gott ganz hingegeben. Und hier meint Paulus eben nicht diese Ersthingabe, sondern er meint die Hingabe im Alltag. Dass du dich deinem Herrn und König immer wieder ganz bewusst zur Verfügung stellst. Das meint Paulus hier. Gebt euch ganz Gott hin. Das kann man mit einer Ehe vergleichen. Ja, wenn man heiratet, dann verspricht man sich dem anderen ein für alle Mal, verbindlich, sogar rechtlich, mit Unterschrift beim Standesamt. Aber dann soll das auch im Alltag immer wieder bewährt werden, dass ich mich an meinen Ehepartner hingebe, dass ich mich meinem Ehepartner mit meinem ganzen Leben zur Verfügung stelle, immer wieder. Immer wieder dieses einmal gesagte Ja, das Gültigkeit hat, bis dass der Tod uns scheidet, dieses einmal gesagte Ja immer wieder bewähren in neuer Hingabe. Auf der Basis der einmal erfolgten verbindlichen Hingabe. Und das meint Paulus hier auch für uns Gott gegenüber. Das soll im Alltag bewährt werden. Und er hat das einmal so bewegend beschrieben. In 2. Korinther 5, Vers 15, da hat Paulus das so beschrieben. Das geht eigentlich in Vers 14 los. 2. Korinther 5, Vers 14, da sagt er, denn die Liebe Christi drängt uns. Zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, nämlich Christus, so sind sie alle gestorben. Wir sind alle in seinen Tod mit reingenommen. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist Heiligung. Dass du aus Dankbarkeit dafür, dass Jesus sein ganzes Leben für dich gegeben hat, dass er alles in die Waagschale geworfen hat aus Liebe zu dir, dass du aus Dankbarkeit hinfort nicht mehr dir selbst lebst, nicht mehr selber bestimmst, was du mit deinem Leib und deinen Gliedern tust, sondern dass du ihm lebst und sagst, Herr, gebrauche meinen Leib und meine Glieder, alle meine menschlichen Konstitutionen und Funktionen als Werkzeuge im Dienst deiner Gerechtigkeit. Das ist nicht übertrieben, das ist Heiligung. Und dann nicht nur gib dich selbst Gott hin, sondern auch die einzelnen Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und nehmen wir doch einfach nochmal die Beispiele von eben. Deine Zunge als Glied. Jetzt nicht als Waffe im Dienst der Ungerechtigkeit, sondern deine Zunge im Dienst der Gerechtigkeit. Sprich, was Jesus will. Lass das, was du sagst und was du schweigst, von seinem Wort prägen. Bete mit Psalm 19, Vers 15, wo der David sagt, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Das heißt, nimm mein Reden, meine Zunge als Glied in den Dienst deiner Gerechtigkeit. Oder wie ist das mit dem Intellekt? Jesus will, dass dein Intellekt ein Glied ist im Dienst seiner Gerechtigkeit. Jesus will, dass du deinen Verstand und dein Wissen und deine Argumentationsfähigkeit einsetzt, um ihm und seiner Wahrheit zu dienen. Paulus schreibt einmal in 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam gegenüber Christus. Das heißt, wir richten alles an ihm aus. Unser Denken, unser Intellekt soll nicht mehr ein Glied sein, das vom Teufel und von der Sünde benutzt wird, als Waffe der Ungerechtigkeit, sondern dein Intellekt soll ein Glied sein, das eingesetzt wird von Jesus als Waffe im Dienst seiner Gerechtigkeit. Und so kannst du jetzt dein ganzes Leben, alle Funktionen durchgehen. Und dann sagt Jesus dir, dass alle deine Glieder zu Waffen im Dienst der Gerechtigkeit werden. Und so hat es die Frances Ridley Havergale gemeint mit dem Lied, das wir vorhin gesungen haben. Das hat sie geschrieben, da war sie 38 Jahre alt, 1874 in England. Und Dora Rappert hat es dann so übersetzt. Und das ist im Grunde genommen, was Paulus hier meint. Gebt alle Glieder in den Dienst für Jesus. Nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit. Jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an. Zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Alle Glieder. Nimm die Stimme, lehre mich, reden, singen nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein. Also wir haben von der Zunge geredet, sie redet jetzt von den Lippen. Lege deine Worte drein. Und dann gehört zu unseren Gliedern, zu unseren menschlichen Möglichkeiten natürlich auch unser Besitz. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn. Das heißt, setz dein Geld ein als Glieder im Dienst der Gerechtigkeit, geleitet von Jesus. Nimm die Kräfte, den Verstand ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen, du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon dir zum Tempel und zum Thron, dass du darin das Sagen hast, dass du darin bestimmst. Und dann die letzte Strophe, nimm du meiner Liebe, füll Jesu all mein Sehnen still. Nimm mich selbst, was Paulus sagt, gebt euch selbst hin. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Willst du das mitbeten? Das wäre doch mal eine Entscheidung, zu sagen, wenn ich meine stille Zeit beginne in dieser neuen Woche, dann will ich dieses Gebet zu meinem machen. Und dann will ich das Jesus Tag für Tag wieder sagen. Herr, nimm Herr meinen Willen, du, dass er still in deinem Ruh. Nimm du meine Liebe, füll Jesu all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Und wissen Sie, dieses Lied zeigt uns, die Heiligung treibt ins Gebet. Das ist, dass ich Jesus bitte, Herr, lass das in meinem Leben bitte immer mehr Wirklichkeit werden. Ist das deine Bitte? Und wir spüren, wie schwer das oft ist. Ist auch ein Kampf. Dwight Moody hat gesagt, wie er sich das so vorgestellt hat, als er Christ geworden war. Ne? Als ich mich bekehrte, da dachte ich, jetzt sei alles gelaufen. Die Schlacht sei geschlagen, der Sieg sei errungen, der Kampf sei vorbei. Aber nach einiger Zeit merkte ich, als ich Christ wurde, da war das erste Eintritt in die Armee. Da ging es erst los. Und genau das sagt Paulus auch hier. Es ist ein Kampf. Es ist etwas, wo Gott unsere Verantwortung ganz stark beansprucht. Und Martin Lloyd-Jones hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, wir haben bei Heiligung viel zu sehr ein Krankenhaus vor Augen. Wir sehen das viel zu defensiv. Paulus bedient sich ja in einer ganz anderen Sprache, sagt Martin Lloyd-Jones. Kaserne statt Klinik. Also Kaserne im besten Sinne, ja. Er sagt, Barracks, not Clinic. Also Ausbildungsplatz, Kampf, Einsatz. Und er formuliert das dann so, er sagt, wir werden immer wieder gesagt, ja, komm zur Klinik, komm in das geistliche Krankenhaus und hier wird für deine Schwäche und Krankheit eine Lösung gefunden. Aber er sagt, wenn ich diese Verse bei Paulus studiere hier, Römer 6, dann erinnert uns Paulus nicht an eine Klinik, sondern er erinnert uns eben an Kasernenhof. Das ist nicht ein Krankenhaus, sondern ein militärisches Trainingszentrum. Das ist die Perspektive von Heiligung, verstehst du das? Setz dich ein, kämpfe, stell deine Glieder bereit als Waffen im Dienst der Gerechtigkeit. Das ist das Ziel. Das ist schwer, ja. Aber es ist auch spannend und es ist schön und es ist erfüllend. Weil der Herr dir verspricht, dass er dich nicht überfordert. Und genau das will Paulus uns mit dem letzten Vers sagen, den wir jetzt nicht mehr im Einzelnen auslegen können, aber noch kurz lesen wollen. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Paulus sagt, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung. Alle deine Glieder in den Dienst als Waffen seiner Gerechtigkeit. Und nicht deine Glieder in den Dienst der Sünde als Waffen der Ungerechtigkeit. Und wir sagen, Mensch, Paulus, das ist aber schwerer Tobak. Und dann sagt er, wie um uns die Widerrede abzuschneiden, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Und das ist im Grunde genommen wieder die Wiederholung von Vers 11. Ja? Das ist keine Aufforderung. Das ist nicht, Paulus sagt nicht, wenn du Vers 12 und 13 einhältst, dann wird die Sünde nicht herrschen über euch. Sondern bitte lies das genau. Paulus sagt, es ist so. Die Sünde wird nicht herrschen über dich. Du bist im rechten Kreis drin. Du bist der neue Mensch. Du bist unter dem Regime des Lebens. Das ist eine Tatsache. Warum ist das eine Tatsache? Paulus liefert die Begründung sofort hinterher. Er sagt, weil du nicht mehr unter dem Gesetz bist, sondern unter der Gnade, wenn du zu Jesus gehörst. Weißt du, das Gesetz kann nicht von Sünde befreien. Das Gesetz hat keine Kraft, dich zu retten. Das Gesetz kann dich nur von Sünde überführen. Aber es kann dich niemals auch nur einen Millimeter von der Sünde wegbringen. Das Gesetz treibt dich darum zu Christus. Und wissen Sie, darum bringt es auch nichts, wenn man nicht Christen Moral predigt. Das bringt überhaupt nichts, nicht Christen Moral zu predigen, zu sagen, was sie alles ändern sollen in ihrem Leben. Wie sollen sie es denn bitte schön tun, ohne die Kraft, die aus der Verbindung mit Jesus kommt? Und Paulus sagt hier, wenn ihr noch unter dem Gesetz wäret, dann würde die Sünde herrschen. Aber du, der du inzwischen zu Jesus gehörst, du bist längst unter das Schutzdach seiner Gnade geflohen. Und unter seiner Gnade passiert einmal, dass deine Schuld vergeben wird, dass sie nicht mehr zwischen dir und Gott steht. Aber, und bitte nehmt das mit nach Hause, Gottes Gnade hört nicht auf, in deinem Leben zu wirken, wenn sie dir deine Sünde vergeben hat. Sondern wenn Gottes Gnade einmal anfängt, in deinem Leben zu wirken, macht sie weiter. Und dann bewirkt Gottes Gnade eben das, was wir in Titus gelesen haben. Sie reinigt dein Leben und sie macht es einsetzbar für Jesus, dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist, wenn du unter der Gnade lebst. Das macht die Gnade mit dir. Das macht sie in deinem Leben. Der Triumph der Gnade endet nicht mit der Bekehrung, sondern er beginnt erst mit der Bekehrung. Und dann nimmt Jesus dich mit in seinen Triumphzug hinein. Und deswegen hat Paulus das schon in Vers 13 geschrieben. Was hat er gesagt? Gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Du lebst doch schon. Das ist doch nicht so, dass man von einem Toten oder Kraftlosen irgendwas fordert, was er nicht bringen kann. Du bist doch lebendig. Du bist doch ein lebendiger Baum durch Gottes Gnade. Gib dich Gott hin, als einer, der lebendig geworden ist von den Toten durch Jesus. Und jetzt gilt für dich, was Paulus in Philipper 2 geschrieben hat. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also selig meint hier nicht gerettet, sondern das meint hier an dieser Stelle geheiligt. Schaffet, dass ihr in diesem Sinne geheiligt werdet mit Furcht und Zittern. Setzt euch ganz ein, denn Gott ist es, der beides in euch wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Das sind so, so wichtige Verse hier in Römer 6. Und darin steckt eine so große Verheißung. Sie sagt nämlich, Gott kommt mit dir zum Ziel. Er kommt mit dir zum Ziel. Gott wird mit dir fertig. Wichtig ist, dass dein Leben sicher bei Jesus aufgehoben ist. Aber er wird mit dir fertig. Und er nimmt dich so ernst. Und er würdigt dich so sehr, dass er dich aktiv in diesen geistlichen Kampf mit hineinnimmt. Du darfst mitarbeiten in seinem Reich. Du darfst mitsingen in dem großen Chor, der seine Ehre bejubelt. Schon jetzt. Und darum sind diese dichten Verse, wenn du zu Jesus gehörst, keine kalte Forderung. Diese Verse sind auch keine Bedrohung für dich. Sondern diese Verse, das ist der Masterplan. Das ist der Masterplan, den dein Herr, der dich unendlich lieb hat, in deinem Leben verwirklichen will. Immer mehr. Und darum auch ihr. Geht von der Tatsache aus, haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Darum soll nicht die Sünde herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Gott sei Dank. Amen.